Morgen zusammen. Moin. Ja, jetzt kann ich mich eigentlich hinsetzen, Frank. Ne? Dankeschön, du hast die ganze Predigt gemacht. Nee, ist nicht so. Bin da froh und dankbar für. Und wir haben heute Morgen mal kurz geschlossen. Aber das ist da wirklich Geistleitung. So kann ich mich ein Stückchen mehr auf etwas anderes konzentrieren. Aber wird nachher hineinlaufen. Ich möchte heute Morgen zwei Dinge beleuchten. Einmal, glaubt ihr, dass Jesus etwas sehr persönlich nehmen kann? Und zweitens möchte ich gerne, dass wenn du heute nach Hause gehst, dass du sagst, okay, vielleicht muss ich was ändern. Vom Saulus zum Paulus. Paulus, sein Damaskus-Erlebnis. Man gebraucht dieses Wort heute noch tatsächlich in der tiefen Psychologie. Das Damaskus-Erlebnis ist etwas, was ein Mensch komplett verändert hat. Das ist ja bei Paulus so passiert. Bevor ich aber darauf einsteige, möchte ich euch ein Stück mitnehmen in den guten alten Paulus. Wie er war, wo er herkam, was er so wollte. Und vor allen Dingen, wie sein Herz geschlagen hat. Und Paulus hatte einen Lehrer gehabt. Und dieser Lehrer war Gamaliel. Und Gamaliel war damals einer der größten Lehrer der damaligen Zeit, der Tora-Studium. Und Paulus hatte... Oder Saulus, nennen wir ihn Saulus, ist aufgewachsen in Tarsus. Und Tarsus war eine Stadt in Arabien. Und in dieser Stadt gab es so eine kleine Enklave von Juden. Das kennt man so aus Worms. Wir waren mal in Worms gewesen, da gab es so kleine Enklaven. Da so abgegrenzte Stadtbezirke von Juden. Und das war damals auch in Tarsus so gewesen, dass so Stadtbezirke gab, wo so Juden gelebt haben. Und die Juden lebten in einer gottfernlichen, einer gottfernen Gesellschaft, wo viel Götterei da war. Und diese Gemeinschaft der Juden in Tarsus bewahrte ihren Glauben ganz stark. Und sie waren in der Tora total tief verstrickt. Und Paulus ist Saulus ist in eine Familie groß geworden, die sehr, sehr, sehr gläubig war, die aber auch in der Welt auch zu Hause war. Paulus war von berufsmäßig aus, was war er vom Beruf, weiß das jemand? Zeltmacher. Also, und man nimmt auch an, dass seine Familie und sein Vater auch alle Zeltmacher waren und die dadurch, weil sie Zelte gebaut haben für das römische Heer, dass sie dadurch das römische Bürgerrecht bekamen. Das heißt also, Paulus war eigentlich ein Weltenbürger. Also streng gläubig, Tarsus in deinem Umfeld, aber auch gleichzeitig ein Weltenbürger. Wir werden in Paulus mal Zeit nehmen, mal vielleicht mal in der Bibelstunde, mal in den Entdeckerkurs, wo wir mal ein bisschen mehr auf Paulus eingehen können. Der Mann, der springt Zeiten. Auf jeden Fall war Paulus also sehr gut bewandert in der Theologie des damaligen Tora-Studiums. Das heißt, er, haben wir gerade gelesen, auf das Jod dahin, bis auf den Punkt wollte er alles erfüllen. Und nun kommt er und lernt jemanden nicht direkt kennen, aber hört von jemandem, der eigentlich komplett anders ist. Der die Freiheit predigt, der die Nächstenliebe predigt, die Offenheit zu anderen Menschen predigt. Man weiß nicht, ob Paulus Jesus kennengelernt hat, das weiß man nicht. Da ist man sich noch unschlüssig. Aber er war damals jung gewesen, als Jesus damals noch auf der Erde noch gelebt hatte, also persönlich da war. Er hat schon viel gehört von ihm, sehr viel gehört von ihm. Und Jesus hat damals schon die Pharisäer sehr gespalten, auch die Schriftgelehrten sehr gespalten. Wir kennen das mit Nikodemus und die anderen hohen Schriftgelehrten. Also nicht alle Schriftgelehrten waren auf der Seite von den Pharisäern, sondern tatsächlich Jesus hatte auch Nachfolger oder auch Leute gehabt, aus den Schriftgelehrten heraus, die, ja, wie soll ich sagen, also auch Jesus ja recht gegeben haben in seiner Lebensform. Auf jeden Fall kannte Saulus oder Paulus Jesus nicht persönlich, aber von seinen Hören. Und natürlich ist ja, wie wir wissen, Jesus Christus ja auch gekreuzigt worden und ist am dritten Tag auferstanden. Und nun kommt ein Gerücht auf. Jesus ist nicht tot, sondern Jesus ist auferstanden. Ich kann mir vorstellen, dass Saulus froh war, dass endlich dieser Jesus weg war, denn er hat ja eine Lehre reingebracht, die überhaupt nicht konform war der jüdischen Tradition und der jüdischen Lehre, nämlich überhaupt nicht in seinem Blickwinkel. Und jetzt auf einmal kommt ein Gerücht auf, hey, der Mann ist ja auferstanden, was ist denn jetzt los? Und so viele Leute haben ihn gesehen. Und jetzt wird Saulus sauer. Mit aller Gewalt will er das unterdrücken, denn das kann nicht sein. Denn aus den Toten auferstehen kann nur einer, nämlich Gott selber. Ja? Und jetzt wird Paulus richtig wütend und er versucht, die Gemeinde zu verfolgen. Aber sein Lehrmeister, jetzt kommen wir zu Gamaliel, wo er ja zu Füßen gesessen hat und von ihm gelernt hat, gab auf einmal einen ganz anderen Ratschlag. Jetzt müsst ihr euch Paulus vorstellen. Ja, Paulus denkt, er tut das Richtige und er will ihn verfolgen ohne Ende. Und jetzt sagt sein Lehrer etwas ganz anderes. Das möchte ich euch mal einmal kurz vorlesen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5, ab Vers 34. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzeslehrer, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Also Johannes und Petrus haben mal wieder gepredigt, dass Jesus auferstanden ist und wegen der Vergebung der Sünden. Und denen hat es verboten, ihr macht das nicht nochmal, sonst kriegt ihr Schläge. Aber die konnten nicht schweigen. Jesus ist auferstanden und die haben es erzählt. Und jetzt waren die vom Hohen Rat. Und jetzt sagte Gamaliel, jetzt bringt ihn mal raus. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn von diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden und alle, die ihn gehört haben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in allen Tagen der Erscheinung und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihnen Gehör. Also Gamaliel, ein Gesetzeslehrer, sagt genau, lasst sie in Ruhe. Weil im Vorfeld alles, was gelaufen war, alles zerstreut war. Aber Paulus oder Saulus, einer seiner Schüler, hört gar nicht auf den Rat, sondern will diese Gemeinde oder diese, die auf dem Weg sind, zerstören. Und er schreibt ja eindeutungsvoll, und er schnaubte und er war sauer und er wollte sie zerstören. Und er bat sich Briefe, um nach Damaskus zu reisen. Er wusste, in Damaskus gab es auch eine christliche Gemeinde, die etwas größer war. Nicht nur in Jerusalem, sondern in Damaskus. Und er machte sich auf nach Damaskus. Paulus auf dem Weg nach Damaskus, um die Jünger, die Gemeinde zu zerstören, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu führen, damit sie von den Sanhedrin, von dem Gericht erscheinen müssen und dann, ja, wenn es geht, nach ihnen getötet zu werden. Denn Paulus kannte das ja schon, die Menschen zum Tode zu verurteilen. Die Geschichte mit Stephanus. Stephanus war ein Jünger Jesu und er wurde gesteinigt aufgrund seines Glaubens. Und die Kleider der Männer, die ihn getötet haben, den Stephanus, legten sie zu Füßen eines Jünglings. Und sein Name war Saulus. Also Saulus hat den Mord bewilligt, der stattgefunden hat an Stephanus. Das heißt, damals, wenn Kleider zu Füßen abgelegt worden sind, zu einer Person, war die Person die richtende führende Person. Das heißt, sie gab den Anschluss darauf. Also Paulus war kein kleines Licht mehr und in den Juden, sondern schon etwas Größeres. Und jetzt rannte er los nach Damaskus, um weiterhin zu zerstören. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird das, was ich meine, Jesus persönlich. Jetzt passiert etwas, wo Jesus persönlich wird. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, passierte Folgendes. Ein Licht umstrahlte ihn. Und er fiel zu Boden im Dreck. Und er hörte eine Stimme, die sprach: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er sprach: Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und hier bin ich ganz schön im Schlindern gekommen. Ich habe schon tausende oder mehrere Male Texte in der Bibel gelesen. Und man überfliegt so gerne Texte, weil man dachte, ah, das kenne ich. Was ist so Überflug? Und da hier bin ich stutzig geworden. Hier sagt ja Jesus nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde? Ich sagte Jesus nicht, hör mal, was machst du mit meiner Gemeinde? Lass dich mal die liebe Menschen mal da in Ruhe. Sondern Jesus wird hier ganz schön persönlich. Warum verfolgst du mich? Und er mich, stimmt. Wenn einer von uns verfolgt wird aufgrund seines Glaubens, wird das persönlich. Jesus ist nicht irgendwo und sagt, sieh mal zu, dass du klarkommst in dein Glauben, sondern, ey, es betrifft Jesus selbst. Wenn du verfolgt wirst in deinem Glauben, betrifft das auch Jesus. Auch wenn er weit weg ist. Hier war der Jesus auch schon auferstanden und schon zur Rechten Gottes. Jesus macht sich auf den Weg von der Rechten Gottes hinunter, geht auf Paulus entgegen und sagt, was verfolgst du mich? Und ist heute auch noch so, dass wenn wir unter Verfolgung leiden und Gemeinden in Nordkorea oder weiß Gott, in arabischen Ländern ist, da wird nicht nur der einzelne Christ verfolgt, sondern Christus wird verfolgt. Die Gemeinde Gottes ist Christus Leib. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und das Haupt der Gemeinde lässt es nicht zu, dass der Rest seines Körpers verunstandet wird. Ich stehe zu dir. Ich halte Gericht über die, die dir nachfolgen. Und dann bin ich hellhörig geworden. Dein Mensch, ein dummer Idiot. Du hast das Millionen Mal schon gelesen. Kennt ihr, wenn man mir am Kopf schlägt? Ne? Oh Mann. Ja? Ey, werd doch mal schlau. Und dann bin ich auf eine Vergleichsstelle gestoßen im Neuen Testament, wo der Jesus das noch mal deutlicher macht, wo er richtig ins Eingemachte geht. Los, kennt hier jemand die Stelle? Mit Sicherheit nicht. Die haben überflogen die Stelle. Johannes 10, Vers 16. Jetzt haltet euch gut fest. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Ups. Merkt ihr, wie persönlich Jesus wird? Ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der weiß, wie ich ticke, wie ich fühle, was mit mir los ist. So, und hier begegnet Gott mich heute auch noch, der mich sieht, der mich versteht in meiner Verfolgung. Jetzt, wie sie auch aussehen mag, mag sie psychisch aussehen, mag sie körperlich aussehen, wie die Verfolgung aussehen mag. Er kennt mich, er sieht mich, er weiß, was mit mir los ist, weil ich zu seinem Leib gehöre. Und wenn wir entrückt werden, irgendwann mal, wissen wir, dann ist dieser Leib vollständig, mit seinem Haupt in ein vereint, ganz. Das ist etwas ganz Tolles, was passieren wird. Und darauf freuen wir uns alle, die wir an Jesus Christus glauben. Das ist eine tolle Sache, die echt stattfinden wird. Aber bis jetzt, stellt euch mal vor, wenn es um dich geht, macht sich Jesus auf den Weg. Und heute ist er auf dem Weg in dir durch seinen Heiligen Geist. Und wenn es ganz eng wird, kommt er sogar persönlich. Ist doch toll, oder? Ist doch toll. Mann, das tut mir gut. Ich lebe eine Welt, die noch so gottfeindlich sein kann, wie sie will. Ich bin gesaved in Christus. Niemand, sagt Paulus in Römer 8, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Nichts, nada, gar nichts. Auch wenn ich untreu bin, so ist er treu. Ich will es einfach mal so sagen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ich, sagt Jesus, habe die Welt überwunden. Die Angst dieser Welt habe ich überwunden. Das sind biblische Kernaussagen. Johannes 3, Vers 16 kommt dann ganz knallhart zum Vorschein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat sich auf den Weg gemacht in dieser Welt durch seinen Sohn. Er kommt uns ganz nahe. Angefangen von einem Kind in der Krippe bis hin zum Tod auf Golgatha, bis zu seiner Auferstehung, bis dass er wiederkommt. Das ist Hoffnung, die wir in uns tragen, die uns weiter nach vorne bringt, die uns antreiben soll, die Botschaft, die wir haben, eine rettende Botschaft den Menschen zu sagen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und heute verstecken wir uns hinter anderen Ausreden, um ja nicht, das ist mir nicht so theologisch genug. Oder dies ist nicht gut, oder das ist nicht gut. Kannst du doch gar nicht so erzählen. Paulus erzählt als Mensch seine Geschichte, die er, jetzt kommen wir nicht auf Paulus zurück, sein Damaskus-Erlebnis. Paulus erzählt sein Leben in seine Geschichte den Menschen, so vernarrt wie er war und wie Gott ihn so aus dieser Vernarrtheit herausgerissen hat. Was Paulus damals passiert ist, passiert uns heute 24 Stunden am Tag. 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. Denn sein Geist wohnt in uns. Zwischen uns und ihm gibt es keine Trennung mehr. Keine Trennung. Wow. Mein Herz rast richtig. Da ist mir so bewusst geworden. Wisst ihr, was ich meine? Das tut gut. Egal, was du zurzeit durchmachst. Egal, wo du gerade bist. Er ist da. Er kennt dich. Und das ist ja toll an der ganzen Sache. Und Paulus trifft hier auf den lebendigen Gott. Und Jesus sagt, was verfolgst du mich? Wer bist du denn? Ich bin Jesus. Und Paulus wusste sofort Bescheid, was los war. Sofort. Und hier erlebt er sein Damaskus-Erlebnis. Paulus beginnt von dem Tag an, als er erkannt hat, wer Jesus ist, wie wir verfolgen, sein Leben komplett umzukrempeln. Das hat nicht sofort also hintereinander geklappt. Wenn man die Briefe mal liest des Paulus, merkt man, wie er sich Stück für Stück verwandelt hat. Wie Gott, also wie Jesus ihn brauchte und ihn so langsam, aber sicher zu dem machte, wie er ihn haben wollte. Deswegen konnte er auch zum Schluss schreiben, ich habe mein Ziel erreicht. Wo steckt dein Damaskus-Erlebnis mit Jesus? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder was ist heute dein wo du heute sagen musst, Herr, hier stehe ich. Ich habe so viel, was mich so fertig macht. Ich brauche jetzt eine Veränderung in mein Leben. Oft ist es so, dass man viele Dinge einfach nicht sagen möchte, Gott nicht sagen möchte. Weil man denkt, wie wird er jetzt über mich denken? Ich bin ein Versager. Also ich will mal, dass mal wieder ein Mann da vorhin im ersten Film da gezeigt hat. Der Mörder. Na klar trägt man das noch in sich rum. Allerdings dieser Mann hat auch ein Damaskus-Erlebnis gehabt. Im Knast. Wo er gemerkt hat, dass sein Leben nicht so stimmt, wie er jetzt führt. Ich kenne viele Christen und darunter bin ich auch. Da ich ein christliches Leben geführt habe, wo ich meinte, das ist gut so. Bis Gott mich auf mein Damaskus-Erlebnis geführt hat, auch in dem, wo ich Christ war. Mich an einen Punkt gebracht hat, wo ich wirklich gehört habe. Wie er mich dazu gebracht hat, abzugeben. Obwohl ich gerne jemand bin, der gerne festhält. Der gerne selbst bestimmen möchte, wo es lang geht. Was ist dein Damaskus-Erlebnis? Wenn du heute darüber nachdenkst, vielleicht brauchst du heute auch ein Damaskus-Erlebnis. Vielleicht musst du heute sagen, Herr, ich brauche heute wirklich einen Neuanfang. Ich möchte heute neu starten. Ich möchte heute Dinge abgeben, die mich behindern, dir zu folgen. Paulus macht sich auf den Weg nach Damaskus. Er wird mit Blindheit geschlagen und muss nach Damaskus. Damaskus war damals eine Weltstadt, wo auch eine Vielgötterei gab. Es war keine kleine Stadt, sondern die war schon mittelgroß, so wie Bergheim. Ja, aber Bergheim ist gar nicht so klein. Bergheim ist nicht klein, 14.000 Einwohner Bergheim. Reinhausen hat 81.000. Also gehen wir mal vom Bergheim aus. Und Frimmersheim vielleicht noch dabei. Okay.
Ein weniger.
Gut. Du wohnst aber auch in so einer Enklave drin, ne? Ja. Und wir wohnen alle auf der Scharnowstraße. War ein viel Völkervolk. Griechisch geprägt, römisch geprägt, deutsch geprägt, also germanisch. Viel kulturelle Dinge. Da war eine Hauptachse an Straßen, die Via Rosa ging da durch. Also eine Straße, wo viel Kultur hin und her geschippert worden ist. Und da war Damaskus. Und da war die Gemeinde Jesu mittendrin. Aber nicht so in einer Mauer eingepfercht, sondern diese Gemeinde Jesu lebte in dieser Vielvölkergesellschaft, in dieser vielkulturellen Gesellschaft. Und trotzdem bewahrten sie ihren Glauben. Aber sie brauchten keine Mauer, sondern sie waren offen. Ihre Gemeinde war offen gewesen für viele, viele Menschen und auch für Paulus. Und Paulus musste auf die lange Straße, ja, die ist die gerade, ne? Aber Paulus musste auf die lange Straße gehen, um dort bei jemandem, wo musste er hin, zu wem, weiß da noch jemand? So ein Bruder irgendwo, so. Ich hatte den Namen noch vergessen. Ist ja egal, aber zum Bruder, zum Peter musste der. Ja? Der musste dann zum Peter und sagte, wenn der Bruder Peter kommt, dann legt er dir die Hände auf und dann bist du wieder sehend. Und der Bruder Peter kriegt eine Vision von Gott. Ja? Und Gott sagt, pass auf, da kommt Saulus. Wer kommt? Saulus. Oh nee, bitte nicht der. Oh, danke. Leg ihn die Hände auf, er ist mein Werkzeug. Er wird mein Werkzeug für Nationen werden, sagt Gott. Der? Mit Sicherheit nicht. Oh Herr, was macht der Witz? Kann ich doch nicht machen. Die Tür aufmachen, dann in mein Haus reinkommt. Herr! Mach das. Ich interpretiere wieder rein, Entschuldigung. Aber da macht mir Spaß, etwas hineinzuinterpretieren. Ja? Und er macht es letztendlich. Er legt dem Bruder Saul dann die Hände auf und dann wird er wieder sehend. Und dann ist nur sehen, ist zweideutig gemeint. Also zwei Dinge gemeint. Einmal wieder Augen auf, ich sehe euch, und einmal er wird sehen, tatsächlich, ihm wird klar, ich muss mein ganzes Leben ändern. Und er wird da aufgenommen, in der Familie, in der Gemeinde aufgenommen, und es tut ihm gut. Und nachher haut er wieder ab. Gemeinde ist der Leib Christi in dieser Welt. Gemeinde muss offen sein für jegliche Kultur, nicht aufnehmen, in sich assimilieren und gleichförmig werden. Aber für jeden Menschen, der die Kultur vertritt, aufzunehmen, gerne aufzunehmen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, mit ihm über den Glauben zu reden. Gemeinde Jesu ist nicht abgrenzend, sondern offen. Für jeden. Auch wenn es manchmal sehr schwer fällt. Ich meine, ihr habt mich schon 33 Jahre ausgehalten, also könnt ihr die anderen auch noch aushalten. Also die kommen, Spaß zur Seite jetzt, ja. Aber tatsächlich ist das so. Gemeinde Jesu ist offen, offenherzig, barmherzig. Und Gemeinde Jesu trägt keine Theologie, sondern die Liebe zu den Menschen. Gemeinde Jesu lebt durch die Liebe und nicht durch die Theologie. Biblisches Wissen ist wichtig. Antworten zu geben, ja, aber sie ist nicht das tragende Element. Das tragende Element einer Gemeinde ist die Liebe. Die Liebe zueinander. Ertragt einander nicht in Theologie. Nein, ertragt einander in Liebe, in Aufnahme. Dann kommen Menschen, werden so fragend, was ist denn bei euch so anders? Hey, warum ist es denn bei euch so anders? Das ist Gemeinde. Das ist das, was Gemeinde an Damaskus hat. Gemeinde hat jederzeit die Chance, sich zu verändern. Jederzeit neu zu starten. Jederzeit neue Leute einzuladen. Fuß zu sein in einer Welt. Sich nicht auszugrenzen, sondern wirklich ihre Mauern einzustürzen. Ich rede nicht davon, dass wir unseren Glaubensgrundsätze wegschmeißen. Davon rede ich überhaupt gar nicht. Gerade im Gegenteil. Unser Glaube, an dem wir glauben, ist keine Theologie, sondern eine lebendige Person. Unser Name hat einen Namen, denn die Person. Und dieser Name ist Yeshua. Jesus. Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an Jesus Christus, der in diesem Buch gezeigt wird. Der mir auch durch diesen Buch auch mir näher kommt. Aber die ausschlaggebende Person unseres Daseins, unserer Existenz, ist Jesus Christus. Er ist das Fundament deines Lebens. Auf ihn baue. Baue nicht auf eine Theologie. Baue auf Jesus, der ist das Fundament. Versteht ihr, was ich meine? Wir brechen zusammen, so wie Paulus zusammengebrochen ist. Wir meinen, wir machen das Richtige und dann kommt das Falsche raus. Denn das tut am meisten weh. Wenn Gott uns mit der Nase auf etwas drückt und wir danach zugeben müssen, dass es Kacke war. Weil wir nämlich nicht in Liebe gehandelt haben, sondern nur, weil wir gemeint haben, das Richtige rauszulesen, zu interpretieren. Das nimmt mich sehr mit. Jetzt komme ich wieder bei mir. Letzten Sonntag die Predigt gemacht hast, die Andacht, das hat mir so viel gegeben. Warum es ehrlich war. Das kam hier raus, so tief raus. Das hat mir gut getan. Das ist mir bewusst geworden wieder mal, dass Gott eine jüngere Schwester gebraucht, so einen alten Knacker wie mich, um rechten Weg zu bringen. Aufeinander hören, das ist ganz wichtig. Ich kenne dieses Buch echt fast auswendig. Was ich auch verlernt habe, ist, meine Liebe da drinnen mir wiedergeben zu lassen. Und ich glaube, dass die Liebe, 1. Korinther 13, und wenn ich alle Weisheit der Welt besäße, also alle hohe Theologie in mir vereint hätte, die Grunddinger der Bibel auswendig könnte, und wenn ich mit den Sprachen der Engel reden könnte, ich Wunder machen könnte über alles, ich hätte die Liebe nicht. So wäre ich eine Blechtrommel, ein Mülleimer. Nichts sagen. Danke nochmal. Ich möchte euch heute Morgen zum Nachdenken bringen, aber auch, dass ihr sagt, okay, wo hapert es bei mir? Wo brauche ich ein neues Damaskus-Erlebnis? Wo brauche ich eine neue Lebensänderung in meinem Leben? Wo muss ich neu andenken? Wo muss ich Dinge loslassen, die mich behindern, tatsächlich mein Leben ganz auf Jesus auszurichten? Bitte Vorsicht, weil ich jetzt gesagt habe, mit einem großen Ausruf aufpassen. Man kann nicht einfach alles wegschmeißen. Ja, nicht so, ich habe gemocht, mich zu arbeiten, behindert mich mein Leben. Ja. Ich muss nicht mehr arbeiten, weg damit. Nein, das meine ich natürlich nicht. Oder ich zaue meine Ehe oder meine Partnerschaft, das meine ich überhaupt gar nicht. Sondern ich meine tatsächlich das, was mich hindert, ja, und was ich wirklich sein lassen kann, aber mich aber trotzdem hindert. Und das ist so, wo man vielleicht drüber nachdenken sollte. Jetzt bin ich natürlich wieder abgeschweift. Habt ihr noch eine halbe Stunde? Ich bin gleich fertig wieder. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Jahreslosung, die ist echt super. Und Gott sieht mich. Sieht mich mit allen Facetten. Und in Zephania steht, Gott jubelt, wenn er mich sieht. Er jauchzt, wenn er mich sieht. Er springt im Dreieck. So richtig schön menschlich. So sehr liebt er mich. So sehr freut er sich, dass wenn ich Kontakt mit ihm habe, mit ihm nehme. Habt Spaß im Glauben. Habt Spaß im Glauben, auch wenn es zum Kampf kommt. Habt Spaß dran. Denn aus Kampf lernen wir. Wenn es immer nur gut geht und immer tutti, 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 tutti läuft, dann stimmt was nicht. Wenn unser Glaube wie ein Herzschlag geht, Dann wieder so. Aber wenn er wie ein Herzschlag geht, dann ist es auf dem richtigen Weg. Es gibt hohe Phasen, es gibt tiefe Phasen. All das gehört zu unserem Leben dazu. Und was vor allen Dingen, wer noch dazugehört ist und der damit durchläuft, ist unser Herr Jesus. Und der soll unser Herzschlag werden. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Ganz besonders, dass ich festbleibe. Mein Damaskus-Erlebnis liegt fast 2 Jahre zurück. Das hat mein Leben verändert. Und dann sage ich euch jetzt als Andreas. Wollte ich eigentlich nicht erzählen, ich sage das jetzt einfach. Es soll dir egal sein, was Menschen über dich denken. Sehe zu, wie du dein Leben führst vor Gott. Finde deinen Glaubensweg. Finde den Weg so, wie du damit klarkommst. Und ich glaube, dass es dann viel leichter für dich wird, als wenn du einen Mantel anziehst von anderen Leuten oder anderen Leuten gefallen willst. Es ist egal, was du tust. Den einen gefällst du, den anderen gefällst du nicht. Egal, was du machst es verkehrt. Finde den Weg, der für dich passend ist. Da gibt es auch eine Bibelstelle drüber, wenn jetzt Leute sagen, das ist eine frei erfundene Sache von Andreas. Nö. Und dann höre ich auch Peter. Dann passt ein Kaffee. Ja, auch Kaffee, du hast mich getrunken, habe ich lange getrunken. Früher gab es hier Wasser und ich kriege auch mal kein Wasser mehr. Diese Gemeinde lässt echt nach, da lässt echt so wünschen über. Und der Jesus ist auferstanden und sitzt mit Großmaul Petrus am See Tiberias. Und Petrus, kennen wir ja, ne? So wie Andreas. Herr, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Und wenn ich mit dir in den Tod reinlaufe, ich werde dich niemals verleugnen, bla bla bla. Und der Herr sagt, Petrus, bevor der Hahn kräht, 3-mal verleugnet. Ist auch so gekommen, kennen wir die Geschichte, kennen wir alle. Und nun sitzt nach der Auferstehung sitzen Petrus und der Herr Jesus am Wasser. Und der Herr Jesus bringt ihn auf Petrus sein Damaskus-Erlebnis. Das war Petrus sein Damaskus-Erlebnis. Nicht der Zusammenbruch, wo er erkannt hat, dass Jesus recht hatte, sondern der See Tiberias war Petrus Zusammenbruch, seine Erkenntnis, dass Jesus doch recht hatte. Unser Herr Jesus stellt ihm 3-mal die Frage, hast du mich lieb? Frage. Und er sagt nachher Petrus etwas zu ihm. Herr, du kennst alles. Herr, du weißt alles. Und er sagt Jesus, gut, jetzt hast du es verstanden. Stehe auf und folge du mir nach. Also Petrus hat sein Damaskus-Erlebnis, seine Erkenntnis, steht auf und folgt Jesus nach. Aber so wie Petrus, so ist auch Andreas. Und als er so den Herrn Jesus nachfolgt, oh, er folgt Jesus nach. Ne? Und nicht Jesus folgt ihm nach, sondern er folgt Jesus nach. Dreht sich Petrus um und sieht Peter am See Tiberias sitzen, angeln. Ja, heute bin ich nicht mehr Peter, Frank. Und sitzt dann Frank da und Frank angelt in See Tiberias am Angeln. Und Petrus dreht sich um und sagt, ja, was ist denn Frankie? Mensch Petrus, was geht dich das an, was mit Frankie ist? Sehe du zu, dass du mir folgst, dass dein Glaube zu mir in Ordnung ist. Also achtet auf euch selber. Wenn ich will, dass Frankie so und so und so macht, dann ist das so. Aber du folge du mir nach, sagt Jesus. Und das ist wichtig. Finde deinen Weg, Jesus zu folgen. Und das ist wichtig. Und wenn wir das alles selber erkennen, so ein Stückchen, selbst erkennen alle, dann ist auch dann untereinander viel einfacher. Denn dann macht mir da keine Schwierigkeiten mehr, jemand anderen mein Glaubensleben aufzudrücken. Denn es ist gut, man kann auch einander helfen und einander tragen. Man lässt auch mal andere Sichtweisen zu. Man denkt nicht mehr schwarz-weiß, sondern tatsächlich lerne ich eine Margarete besser kennen. Eine Judith besser kennen. Eine Maria besser kennen, weil ich es wage, andere Sichtweisen des Glaubens zuzulassen. Nochmal, ich rede nicht davon, dass wir unsere Grundfesten unseres Glaubens wegschmeißen, über Bord schmeißen. Aber jeder andere, der von hier kommt, der hier drin sitzt, hat eine ganz andere Kultur. Ein ganz anderes Leben. Ein ganz anderes Leben. Eine ganz andere Sichtweise vom Leben. Eine ganz andere Sichtweise auf Jesus. Das ist auch ganz wichtig. So, jetzt genug. 10:55. Oder habe ich noch was? Lass mir gucken, ob ich noch was habe. Nein, habe ich nicht. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Nehmt mal ein Stückchen mit, denkt mal drüber nach, vielleicht gleich bei der Tasse Kaffee draußen, vielleicht diskutiert ihr noch mal kräftig drüber. Einfach wäre schön. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und ja, bis Montag zum Gebet, recht herzliche Einladung. Oder Mittwoch zum CLP. Oder Sonntag wieder zum Gottesdienst. Gott befohlen. Amen.